Ja, ich möchte vorschlagen, dass wir miteinander den Psalm 27 betrachten und uns einfach etwas leiten lassen von dem, was Gottes Wort uns in diesem wunderbaren, ermutigenden Psalm zu sagen hat. Ich will ihn einfach mal lesen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Stärke. Vor wem sollte ich erschrecken? Als Übeltäter mir nahten, um mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie strauchelten und fielen. Wenn ein Heer sich wider mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz. Wenn Krieg sich wider mich erhebt, hierauf vertraue ich. Eines habe ich vom Herrn erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Und nun wird mein Haupt erhöht sein, über meine Feinde rings um mich her. Und Opfer des Jubelschalls will ich opfern in seinem Zelte. Ich will singen und Psalmen singen dem Herrn. Höre, o Herr, mit meiner Stimme rufe ich, und sei mir gnädig und erhöre mich. Von dir hat mein Herz gesagt, du sprichst, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise nicht ab im Zorne deinen Knecht. Du bist meine Hilfe gewesen. Lass mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Denn hätten mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nähme doch der Herr mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind wider mich aufgestanden und der da Gewalttat schnaubt. Wenn ich nicht geglaubt hätte, das Gute des Herrn zu schauen im Lande der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Ja, auch dieser Psalm, wie so viele, ist ein Psalm, der aus der Anfechtung herausgeboren wurde. Und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder in der Schule Gottes lernen müssen, dass Gott uns nicht so fördert, wie wir es manchmal gerne hätten. Dass nämlich alles glatt läuft und wir es schön haben und wir uns gut fühlen und darin es immer besser und schöner wird. Das ist eigentlich unsere Erwartung, unser Wunsch manchmal für unser Glaubensleben. Und wenn man dann fragt, geht's dir gut, dann denkt man eigentlich oft an so eine Situation, wo man sich halt wohlfühlt und wo alles gut läuft. Und genau das ist nach der Weisheit und Vaterliebe Gottes eine Situation, die uns gar nicht oft so gut bekommt. Zumindest können wir nicht immer und beständig in solchen günstigen Umständen sein, sonst würden wir nicht wachsen, sonst könnte Gott uns auch nicht reinigen und prägen. Gott kommt es darauf an, dass unser Glaube wächst und geläutert wird, dass unsere ganz persönliche Beziehung zu unserem Gott und zu unserem Herrn Jesus Christus tiefer wird. Er möchte nicht, dass wir in einer seichten Weise auf der Oberfläche dahin schippern und uns da treiben lassen, sondern er möchte uns stärken, er möchte uns auch herausfordern, tiefer auf den Herrn zu vertrauen, auf ihn zu schauen und mit ihm zu rechnen und umzugehen. Und alles das können wir nur empfangen, wenn wir in Anfechtung geführt werden, in Bedrängnisse, in Schwierigkeiten, in Versuchungen vielleicht auch. Und deswegen sehen wir hier in den ersten beiden Versen eigentlich auch diese Frucht von Bedrängnis. Auf der einen Seite zeigt der Vers 2, dass David aus einer Situation der Bedrängnis herauskam, als Übeltäter mir nahten, um mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde. David war immer wieder bedrängt. Er hatte immer wieder Situationen, wo er in großer Not war, wo alles gefährdet war, besonders auch in der Zeit, wo er noch nicht König wurde. Aber wir denken auch an Absalom, wir denken an das, was er zu erleiden hatte von seinen eigenen Kindern, dann später, die König werden wollten. Und wir sehen, dass da diese Anfechtung eines bewirkt hat bei dem David. Und das sollte sie eigentlich auch bei jedem von uns bewirken. Dass nämlich die Bedrängnis uns näher zu unserem Herrn hinführt. Dass wir als Antwort auf die Schwierigkeiten und Nöte unseres Lebens uns zu ihm hinflüchten und bei ihm auch wirklich uns stärken lassen, der unser Licht und unser Heil ist. Und das bekennt David gleich am Anfang dieses Psalms. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und ihr Lieben, lasst uns diesen Glauben auch immer wieder neu bekommen im Aufblick auf den Herrn Jesus. Ja? Wir sehen das im Hebräer 12. Wir haben ja da schon einen Abschnitt draus gehört heute Morgen. Aber dieser Blick auf den Herrn, wo es heißt, Hebräer 12, Vers 1, folgende. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, und zu diesen Zeugen gehört ja auch David selber, lasst uns auch, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf dass ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Also der Herr Jesus selber hat Bedrängnis und Widerspruch von Sündern erduldet und er hat auf Gott vertraut und das Endergebnis war, er ist erhöht und verherrlicht worden. Und so soll es auch bei uns sein, die Drangsal, die wir hier haben, die Schwierigkeiten, wir dürfen wissen, das Ende davon ist Herrlichkeit. Am Ende unseres Laufes, wenn wir mit dem Herrn Jesus treu den Weg gegangen sind, dann wartet eine unaussprechliche und wunderbare Herrlichkeit auf uns. Und dann ist auch der Zeitpunkt, wo alle Drangsal und alle Not und Anfechtung ein Ende hat. Vorher aber nicht, nach Gottes Ratschluss nicht. Das müssen wir wissen. Und dürfen dann sehen, wir dürfen uns ganz auf diesen Herrn stützen und an den Herrn Jesus halten, der selber diesen Weg der Drangsal und der Anfechtungen durchgegangen ist und überwunden hat. Und durch ihn dürfen auch wir überwinden, wie auch unsere Drangsal aussehen wird. Vor wem sollten wir uns fürchten, wenn der Herr Jesus mit uns ist? Aber ihr Lieben, diese Kraft, diese Überwinderkraft haben wir nur dann, wenn wir in einem bereinigten und klaren Verhältnis zum Herrn stehen. Wenn wir nicht genau in unserem Gewissen wissen, wir sind vom Herrn ein Stück gewichen und gehen eigene verkehrte Wege. Ja, wenn wir so stehen, dann kann diese Siegesgewissheit und diese Kraft sich bei uns nicht zeigen. Deswegen, die Anfechtung lehrt uns, näher zum Herrn hinzukommen. Sie sollte uns lehren, dass wir alles auch hinweg tun, was sich vielleicht zwischen uns und unserem Herrn schieben will oder geschoben hat, damit wir wirklich auch teilhaben an seiner Gnade und Kraft. Denn mit ihm zusammen können wir auch die widrigsten Umstände überwinden und brauchen keine Angst zu haben, egal was in der Zukunft auf uns wartet. Aber wenn wir von ihm gewichen sind ein Stück und wenn wir nicht in der engen Verbindung mit ihm sind, ja, wer soll uns dann Kraft und Mut geben? David jedenfalls hat sich im Herrn gestärkt. David hat sich eng an den Herrn gehalten und er hat gesagt, der Herr ist meines Lebens Stärke, vor wem sollte ich erschrecken? Möge uns der Herr das schenken, dass er uns doch immer wieder stärken kann mit seiner Kraft. Seine Kraft, das ist nicht die Kraft, die uns über andere herrschen lässt und die uns mit Gewalt irgendwelche Dinge durchbrechen und durchbiegen lässt, sondern seine Kraft, das ist Tragekraft. Das ist Kraft, Schwierigkeiten und Nöte zu ertragen, ohne daran zu straucheln. Das ist eine Kraft, die in der Sanftmut, im Vertrauen, in der Demut überwinden lässt. nicht Menschenkraft, nicht das, was manchmal so gesucht wird, Dynamik, Durchsetzungsfähigkeit, ne, was die Manager brauchen in der Welt, sondern das ist eine Kraft, die im Erleiden, im Warten, im Hoffen auf Gott wirksam wird und die deswegen noch umso stärker ist als irgendwelche Menschenkraft. Ja. Das wissen wir auch aus dem Wort, wo es heißt, Jünglinge ermatten und junge Männer fallen und stolpern, aber die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft, mitten in ihrer eigenen Schwachheit. Und das hat auch David erlebt. Und deswegen kann er sagen, der Herr ist meines Lebens Stärke. Vor wem sollte ich erschrecken? Und dann finden wir im Vers 3 wieder solche Situationen. Wenn sich ein Heer wider mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz. Wenn Krieg sich wider mich erhebt, hierauf vertraue ich, nämlich auf den Herrn. Nun, wir dürfen durch die Gnade Gottes im Moment in Situationen sein, wo nicht so ohne weiteres irdische Heere sich gegen uns lagern. Obwohl es manchmal auch sein kann im Beruf oder sonst wo, dass wirklich Menschen sich gegen uns zusammenschließen und uns fertig machen wollen. Aber oftmals haben wir solche eine Situation noch nicht. Aber wir dürfen als Christen auch dran denken, dass von uns ja gesagt wird, dass wir einen Kampf führen müssen gegen ganz andere Gegner. Ich denke da an Epheser 6, dieses Wort, das wir in letzter Zeit auch schon ein oder zweimal hatten und daran erinnert wurden, nämlich, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Lasst uns mal einfach einen Teil von diesen Ausführungen nochmal lesen, Epheser 6, Vers 10, folgende. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Ja, das dürfen wir wissen. Wenn wir wirklich dem Herrn Jesus gehören, dann sind wir aus dieser Finsternis, aus dem Machtbereich des Teufels herausgenommen. Wir sind auf der Seite des Siegers und des Überwinders. Aber genau das führt dazu, dass der Feind ein Stück weit gegen uns Krieg führen wird. Und zwar je mehr, desto entschiedener und klarer wird dem Herrn Jesus nachfolgen und wirklich seinen Willen tun. Derjenige, der ganz weit weg ist vom Herrn und der eigene Wege geht, den lässt der Feind vielleicht sogar ein Stück in Ruhe. Denn er hat ja ihn an der Route der Verführung, er braucht ihn also nicht offen zu bekämpfen. Aber den, der wirklich den Weg mit dem Herrn klar geht, der kann manchmal ganz kräftige Widerstände und Anfechtungen erleben. Und das Wort sagt uns hier, wir sollen aufpassen, dass wir nicht Menschen zu unseren Gegnern machen. Vordergründig mögen es vielleicht Menschen sein, die uns Schwierigkeiten machen. Aber die Bibel sagt, du sollst nicht den Menschen angreifen, sondern du sollst sehen, letztlich steckt der Feind hinter solchen Widerständen und Schwierigkeiten. Und letztlich sollen wir auch uns auf den Feind ein Stück in unserem Widerstand konzentrieren. Wir sollen also nicht Menschen angreifen, sondern wir sollen im Gebet zum Herrn rufen, dass er die Werke des Teufels zunichte macht. Wir sollen dem Feind widerstehen, dann muss er von uns fliehen. Das heißt nicht, dass wir ihn etwa ansprechen sollten, wie das zum Beispiel viele schwärmerische Leute machen, die dann anfangen, überall dem Satan zu gebieten. Das ist damit gar nicht gemeint. Sondern es ist gemeint, dass wir in Berufung auf das Wort Gottes uns stärken in dem Herrn und dass wir dem Feind einfach keinen Raum geben, dort wo er in Gedanken, in Gefühlen oder auch eben durch Menschen, die uns irgendwo bedrängen, uns von dem Weg dem Herrn nach abbringen will. Und da dürfen wir mit der Hilfe des Herrn rechnen und dürfen wissen, der Herr ist mit uns und er wird diesen Kampf, diesen unsichtbaren Kampf führen und entscheiden. So wie es auch geheißen hat, als Israel so bedrängt war von den Ägyptern, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Das ist die christliche, die geistliche Art zu kämpfen. Und zu diesem Kampf sind wir gerufen. Und wir wissen von dieser geistlichen Waffenrüstung, die uns gegeben ist. Und auch das sehen wir ein Stück bei uns als Notwendigkeit. Vers 13, deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geist. Das sind also die Wege, mit denen wir antworten dürfen als Christen, wenn ein Heer sich wider uns lagert. Ein Heer des Feindes kann sich äußern in Sorgengedanken, in Depressionen und Nöten innerer Art, kann sich äußern darin, dass plötzlich mit Krankheiten, mit allen möglichen Schwierigkeiten unser Weg verbaut werden soll. Aber wir dürfen sehen, der Herr ist Sieger über das alles und auf ihn dürfen wir vertrauen. Dieser Schild des Glaubens, das sehen wir auch bei David so deutlich. Ja? Schon im ersten Vers hat er den Schild des Glaubens hochgehalten. Er hat sich auf den Herrn berufen und hat gesagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und das ist der Schild des Glaubens, dass wir einfach rechnen mit unserem Herrn, wenn wir in Bedrängnis sind. Und genauso das Schwert des Geistes, dass wir das Wort Gottes nehmen, wenn wir in Bedrängnis sind, dass wir zu ihm uns fliehen und von ihm uns ausrüsten lassen, von ihm unseren Glauben auf den Herrn stärken lassen, dann werden wir auch in der Situation überwinden. Ja, und wenn wir jetzt den Vers 4 in unserem Psalm 27 anschauen, dann ist es auch interessant, was ist eigentlich die tiefste Quelle der Kraft von David. Das ist ganz interessant. Eines habe ich vom Herrn erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Da geht es jetzt also gar nicht mehr jetzt um den Schild und das Schwert, um diese Waffenrüstung, sondern da geht es noch um was Tieferes. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. So wichtig diese anderen Dinge sind, unsere eigentliche geistliche Kraft und Stärke, gerade in der Anfechtung, misst sich daran, wie tief ist eigentlich unsere ganz persönliche Beziehung zum Herrn. Wie weit kennen wir ihn? Wirklich. Wie weit nehmen wir uns immer wieder Zeit, im innersten Heiligtum mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. Für David, als einem Vertreter des Volkes Israel, waren diese Dinge ja äußerlich. Das Haus des Herrn, das war letztlich später der Tempel und dann zu gewissen Zeiten noch dieses Zelt, aber dieses Wort ist ja auch prophetisch, dieser Psalm, ja. Also der Tempel als das äußerliche Haus des Herrn. Aber für uns wissen wir ja, dass wir keinen äußerlichen Tempel mehr brauchen. Aber auch für uns gibt es einen Ort, wo wir im Gebet, im Geist Gemeinschaft haben dürfen mit unserem Herrn im himmlischen Heiligtum. Weil unser Herr Jesus Christus erhöht ist in die Himmel, sind auch wir mit ihm in die Himmelswelt versetzt und wir dürfen Zugang haben, wie es im Hebräerbrief heißt, zu dem himmlischen Heiligtum Gottes. Und das ist, denke ich, das Gegenstück zu dem, was David hier in diesem Vers sagt. Unsere Stärke in der Anfechtung, unsere ganze geistliche Stärke hängt davon ab, wie weit wir innere Gemeinschaft mit dem Herrn haben, im Gebet, in Anbetung, in der Betrachtung des Herrn. Und wie können wir den Herrn betrachten? Nicht auf irgendeine mystische Weise, indem wir Visionen oder Gesichter über den Herrn suchen, sondern indem wir das im Geist betrachten und bewegen, was in seinem Wort über ihn ausgesagt ist. In seinem Wort hat er sich geoffenbart, in seinem Wort können wir ihn erkennen, wenn wir über ihn nachsinnen. Und genau dieses Nachsinnen über den Herrn, verbunden mit Anbetung, mit Dank, mit inniger Gemeinschaft, das ist die verborgene Quelle der geistlichen Kraft. Nicht nur für David, sondern auch für uns. Und es ist so wichtig, dass wir einfach sehen, es geht nicht nur darum, dass wir irgendwelche Rezepte befolgen, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Da gibt es dann Bücher und gutmeinende Christen, die wollen uns Rezepte vermitteln und sagen, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann machst du das und das, mir hat es auch geholfen, da kommst du wieder raus. Aber letztlich kann man nur sagen, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann fliehe du zum Herrn. Und er hat seinen ganz besonderen, für dich zugeschnittenen Weg, wie er dich herausführt. Weil er ist derjenige, der unsere Hilfe ist. Nicht irgendwelche Techniken, nicht irgendwelche Ratschläge können uns helfen, sondern er ganz persönlich. Und das ist diese Ermutigung. Lasst uns immer wieder ausreichend Zeit nehmen zum Gebet und Bibellesen in der Stille, in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und lasst uns daraus Kraft schöpfen für den Alltag. Und wir werden merken, wie wir in einer ganz anderen Weise überwinden können, als wenn wir uns jagen lassen von den Umständen, von den weltlichen Anforderungen und Vergnügungen. Und hinterher, wenn wir dann plötzlich in Anfechtung sind, fehlt uns die Kraft. Und wir fragen uns, warum bin ich jetzt auf die Nase gefallen? Ja? Letztlich geht es darum, diesen verborgenen Umgang mit Gott im Heiligtum zu pflegen. Und dann Vers 5. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Das ist doch eine herrliche Hoffnung. David sagt damit, weil ich dem Herrn so vertraue, kann mich kein Feind letztlich schlagen, weil ich bin in einer Schutzburg drin, da kommt keiner mehr hin. Dort, wo der Herr uns verbirgt, sollte da der Teufel hinkommen können. Niemals. Und versteht ihr, das ist, wenn es ernst wird, eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist das, was letzten Endes im Hebräerbrief auch für uns neutestamentliche Gläubige geschrieben steht, dass wir einen sicheren Anker der Seele haben in dem vollendeten Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus. Und da ist es so, dass wir dann, wenn wir diesen sicheren Anker haben, dass wir dann keine Sorge haben brauchen, sondern dass wir wissen dürfen, der Herr ist unser Schutz und er bedeckt uns. Wenn wir das nochmal kurz sehen, Hebräer 8 mal, die Summe von Vers 1 ab, die Summe dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, welche der Herr errichtet hat, nicht der Mensch. Also der Herr Jesus ist der Diener des himmlischen Heiligtums. Das ist die wahrhaftige Hütte oder das wahrhaftige Zelt, das im Himmel ist. Und genau dort ist der Herr Jesus für uns. Und genau dort ist unser Bergungsort, in diesem himmlischen Heiligtum. Noch einmal diese Stelle mit dem Anker dann, ja, Hebräer 6 von Vers 18 ab. Auf das wir durch zwei unveränderliche Dinge, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, dieser Anker, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, welcher hohe Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also unser Heil ist durch den Herrn Jesus letztlich im innersten Heiligtum der Hütte im Himmel festgemacht. Und dorthin haben wir unsere Hoffnung als Anker der Seele. Und ein anderes Wort, was mir dazu noch einfällt, was auch so kostbar ist für den angefochtenen Glauben, das finden wir in Kolosser 3, wo es auch um unsere Stellung als Christen in Christus geht. Christus ist unser Bergungsort. Und das ist so wichtig und kostbar. Kolosser 3 von Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Hier haben wir wieder Vers 3 in Psalm 27, dieses Suchen nach dem verborgenen Gemeinschaft mit Gott, ihn anzuschauen im Tempel. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Und jetzt kommt diese Verheißung. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ihr Lieben, wenn ihr manchmal vielleicht Sorge habt, dass der Satan euer Leben zerstören kann und euch rauben kann von dem Herrn, dann dürft ihr eines wissen, Ich bin gestorben und mein Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn ich wirklich ein Kind Gottes bin, dann hat Gott selbst mein Leben mit Christus in sich verborgen. Und das ist diese Hütte, in die kommt niemals eine Macht der Bosheit und der Finsternis hinein. Niemand hat Zugriff, wenn wir dort verborgen sind, wenn wir dort Gemeinschaft haben durch Jesus Christus mit dem ewigen, allmächtigen Gott. Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Das ist genau diese Zuversicht, die auch David hier ausdrückt in dem Psalm 27. Wenn er im Heiligtum Gottes selber geborgen ist, im Tag des Übels und des Gerichts und des Verderbens, dann wird niemals ihn ein solches Verderben ereilen können. Und dann Vers 6 im Psalm 27. Und nun wird mein Haupt erhöht sein über meine Feinde rings um mich her, und Opfer des Jubelschalls will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Psalmen singen dem Herrn. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, und sei mir gnädig und erhöre mich. Das ist interessant. Also er hat immer noch nicht die Befreiung von der Not. Ja, wir merken nachher noch, er ist noch mittendrin. Aber er schaut im Glauben schon auf den Sieg, auf den Ausgang, den Gott ihm bereiten wird. Und das ist etwas, was auch wir nötig haben. Wenn wir die Bedrängnis überstanden haben, ist es leicht zu sagen, jawohl, jetzt bin ich im Sieg des Herrn und der Herr hilft mir. Aber wichtig ist es, dass wir das festhalten, solange wir noch mittendrin sind und die Hilfe noch gar nicht sehen. Das ist Glaube, dass wir schon da sagen, Herr, und ich danke dir dafür, dass du mich herausführen wirst, dass du mir den Sieg schenkst, dass mein Haupt erhöht sein wird über meine Feinde. Weil, wie gesagt, hier geht es um den Satan letztlich, der uns in unserem Lauf für den Herrn und mit dem Herrn hindern will. Diese Feinde, sie werden zunichte werden müssen, weil der Herr den Sieg schon längst errungen hat. So sagt Paulus, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns stark macht. Und wir wissen, dass letztlich der Sieg durch den Herrn schon vollbracht ist. Denn wir lesen das im ersten Johannesbrief ja, was der Herr Jesus in Bezug auf die Werke des Teufels gemacht hat. Er ist nämlich gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das bedeutet, der Herr hat den Sieg am Kreuz bereits vollbracht. Und der Herr hat uns den Weg gebahnt, den wir zu gehen haben. Und niemand darf uns diesen Weg letztlich versperren, wenn wir eng mit dem Herrn laufen. Wir haben den Sieg. Wir haben den Sieg in dem Herrn Jesus Christus. Lass uns das festhalten, damit wir nicht vom Feind uns in Resignation, in Unglaube und Kleinglaube treiben lassen. Ja, aber wir lesen im Vers 7 dann, dass David noch nicht durch ist. Er hat zwar das bekannt, ich werde den Sieg haben, aber jetzt wendet er sich ganz persönlich an den Herrn und jetzt braucht er die Hilfe und er bittet, höre Herr, mit meiner Stimme rufe ich und sei mir gnädig und erhöre mich. Also das ist jetzt der Ruf in der Bedrängnis selbst. Und so dürfen wir in der Bedrängnis immer wieder den Herrn anrufen. Wir dürfen bitten, dass er uns gnädig ist, weil er uns die Gnade in dem Herrn Jesus Christus zugesagt und gegeben hat. Und jetzt ein anderes Wichtiges. Vers 8. Von dir hat mein Herz gesagt, du sprichst, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, suche ich. Ein weiteres Wichtiges für unser Glaubensleben. Was bedeutet es, das Angesicht des Herrn zu suchen? Ja, das ist eine Frage, da muss ich dann auch selber bekennen, solche tieferen geistlichen Erfahrungen, die sind oft noch gar nicht so in unserem eigenen Leben eigentlich zum Ausdruck gekommen. Aber was bedeutet es? Es bedeutet sicher nicht nur, zu Gott zu kommen mit unseren Schwierigkeiten. Ja? Das können wir immer wieder tun. Wir dürfen unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen mit Bitten und Flehen. Und doch denke ich, es ist mehr, das Angesicht des Herrn zu suchen. Ich denke, es bedeutet, wirklich in der ganz persönlichen wir das Angesicht des Herrn suchen, dann müssen wir zuerst mal alles wegtun, was uns in der Gemeinschaft mit dem Herrn hindern will, was uns in einer Oberflächlichkeit gegenüber dem Herrn Jesus hält. Und das bedeutet auch, dass wir es ganz, ganz ernst meinen, dass es uns wirklich so wichtig ist, diese Audienz, dieses Gehör bei Gott zu bekommen, dass wir dafür auch andere Dinge zurückstellen und opfern. Ja? Hier ist also ein wirklicher Ernst gemeint. Ein wirkliches, ganz ernstlich Gott nahen und alles hinwegtun, was unsere Gemeinschaft mit Gott hindern könnte, was auch die Erhörung Gottes hindern könnte. Es ist also verbunden, denke ich, mit Selbstprüfung, mit Demütigung vor Gott. Und auf der anderen Seite, ja, darf man dann auch diese Bitte mit hineinnehmen, Vers 9, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise nicht ab im Zorn deinen Knecht. Du bist meine Hilfe gewesen, lass mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Also, wenn Gott sein Angesicht verbirgt, dann ist es eine schwerwiegende Sache. Dann bedeutet es, dass er uns ein Stück Weges alleine laufen lässt, ohne seine Leitung und Hilfe. Und das ist eine Erziehungsmaßnahme. Hoffentlich merken wir das. Hoffentlich erschreckt uns das und wir freuen uns nicht womöglich, dass wir jetzt ein bisschen falsche Wege gehen können, ohne dass wir überführt werden und gemahnt werden. Ihr Lieben, es sollte uns wirklich zum Herrn treiben und aufwecken, wenn wir merken, Gott hat sein Angesicht vor mir verbergen müssen für eine gewisse Zeit. Das sollte uns dazu führen, dass wir die Sünde und das Verkehrte in unserem Leben wegtun, dass wir schleunigst umkehren und wieder neu das Angesicht Gottes suchen. Wenn wir eine leichtfertige und bösartige Haltung da haben gegen Gott, indem wir von ihm weglaufen und gar nicht mehr daran denken, sondern im Gegenteil, das für uns vielleicht sogar Befreiung bringt, wie steht ihr dann zu Gott? Da stimmt dann was nicht in der ganz persönlichen Herzens- und Glaubensbeziehung. Aber David, ihm ist es so wichtig, dass Gott sein Angesicht nicht vor ihm verbirgt, dass er ihm hilft, so wie er in der Vergangenheit geholfen hat. Und das ist das Wunderbare, er kann zu Gott sagen, du bist der Gott meines Heils. Du bist der Gott meiner Rettung. Ihr Lieben, und das können wir auch sagen, wenn wir den Herrn Jesus wirklich im Glauben angenommen haben, dann ist Gott der Gott unseres Heils. Und dann haben wir ihn auf unserer Seite. Und dann dürfen wir letztlich auch auf seine Hilfe rechnen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich diesen Schritt zu dem Herrn Jesus tun und ernst machen mit dem Herrn, damit Gott der Gott unseres Heils ganz persönlich werden darf. Und auch das ist wichtig, denn hätten mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nähme doch der Herr mich auf. Wisst ihr, auch ihr Jüngeren, ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass euer Vater und eure Mutter Christen sind und für euch beten. Das alleine hilft euch persönlich nichts weiter. Letztlich, irgendwann einmal werden Vater und Mutter jeden Menschen verlassen müssen. Ja? Es ist von Gott so geordnet, dass die Lebensspanne eines Menschen nur eine bestimmte Zeit ist. Es gibt auch Situationen, da kann kein Mensch, auch kein wohlmeinender Mensch jemandem mehr helfen. Wenn ein junger Mensch wirklich unter Umständen vor die Schranken des Gerichtes Gottes gerufen wird, dann hilft ihm kein Vater und keine Mutter mehr, nur noch der Herr selber. Und das ist ja das Wunderbare. Der Herr will jeden aufnehmen, der Buße tut und im Glauben an den Herrn Jesus zu ihm kommt. Und das bedeutet, da haben wir eine sichere und zuverlässige Hilfe in jeder Lebenssituation, in allem. Dort, wo Menschen gar nicht mehr weiterhelfen können, da kann der Herr uns helfen, uns bewahren, uns leiten auf dem guten Weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich auf ihn unser ganzes Vertrauen setzen. Und so bittet David auch in der Anfechtung, im Kampf, lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfade um meiner Feinde willen. Ja, wir können nicht gegen die Widrigkeiten und Angriffe des Feindes auf unsere eigene Weise kämpfen. Das müssen wir, denke ich, auch lernen. Manchmal tun wir das und leiden eine Niederlage dabei. Sondern Gott selbst muss uns lehren, welchen Weg wir gehen sollen, wenn wir in der Bedrängnis sind. Gott selbst muss uns den Pfad ebnen, damit wir wirklich ans Ziel kommen und damit wir überwinden können, den, der uns zu Fall bringen will. Also wir dürfen auch dieses bitten, dass der Herr uns doch seine Wege lehren soll. Er lehrt sie uns durch sein Wort und er lehrt sie uns aber auch durch ganz praktische Lektionen. Und das ist auch so wichtig, wenn wir merken, dass wir durch irgendetwas zurechtgewiesen werden vom Herrn, dass uns plötzlich zum Beispiel etwas, was wir getan haben, schiefläuft ganz gründlich, dass wir uns dann beugen und sagen, Herr, was darf ich daraus lernen? Bin ich da vielleicht den falschen Weg gegangen? Lehre mich deine Wege. Und dass wir uns erbitten, dass der Herr doch unseren Pfad lenkt und leitet. Dann kommen wir ans Ziel und haben Gelingen in unserem geistlichen Leben, in unserem geistlichen Weg. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der da Gewalttat schnaubt. Ja, auch das ist so wichtig, dass wir wissen dürfen, Gott will uns nicht dem Feind preisgeben. Er will uns nicht letztlich in der Niederlage hineingleiten lassen, sondern er will uns bewahren. Er will uns auch dort bewahren, wo vielleicht Verleumdungen gegen uns ausgestreut werden, falsche Zeugen gegen uns aufstehen. Da dürfen wir auf den Herrn blicken. Und das tut David auch in den letzten Versen dieses Psalms. Wenn ich nicht geglaubt hätte, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Ja, auch hier wieder eine wichtige Sache. Das Land der Lebendigen, das spricht zu uns von der Auferstehung. Das spricht zu uns von dem künftigen ewigen Leben. Und eines ist auch wichtig, wir haben nicht immer Gelingen und Wohlleben in diesem Leben hier. Das verheißt uns Gott auch gar nicht. Ja? Gott sagt, wir werden einmal Frieden und Herrlichkeit und das Gute des Herrn sehen in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, dort wo jeder Kampf und jede Anfechtung weggenommen ist. Und der Glaube daran, die lebendige Hoffnung auf das kommende Heil und die kommende Herrlichkeit, das ist etwas, was uns im Glauben auch hier in den Schwierigkeiten und Widrigkeiten auf der Erde Kraft geben will. Wir sollen also nicht nur hoffen, dass der Herr uns aus den gegenwärtigen Schwierigkeiten erlöst, sondern wir dürfen einfach sehen, die Perspektive für uns ist das ewige Leben in der himmlischen Herrlichkeit mit dem Herrn. Und diese Hoffnung, die kann uns niemand nehmen, auch wenn wir auf der Erde schwere Wege geführt werden und zu gehen haben. Und diese Hoffnung hat immer wieder den wahren Gläubigen Kraft gegeben, auch Leidenswege zu durchlaufen, und Kraft gegeben, dass sie die Freude und den Mut und die Dankbarkeit nicht verloren haben. Ja? In dem Wissen, das wir auch lesen, im Römerbrief, 8. Kapitel, vom Vers 18 ab. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist diese Rechnung des Glaubens. Das ist das, was Paulus zum Beispiel geholfen hat, dass er die Schwierigkeiten seines Dienstes, die Nöte nicht letztlich so schwer auf sich hat lasten lassen, dass er dadurch völlig verzagt wäre, dass er zurückgewichen wäre, sondern er hat einfach auf diese kommende Herrlichkeit geschaut. Vielleicht noch aus 2. Korinther 4, ein weiterer Vers, der in diese Richtung geht. Deshalb ermatten wir nicht, Vers 16, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Möge uns der Herr diesen Glaubensblick mehr schenken, diese Hoffnung mehr lebendig machen, dass wir wirklich sehen, letztlich das Ziel Gottes und unser eigenes Ziel ist diese ewige Herrlichkeit, die so groß und wunderbar ist, dass darüber alles Schwere und Notvolle unseres Erdenlebens hier, auch alle Opfer und Entbehrungen, die wir um des Herrn willen bringen, dass sie wie nichts gerechnet werden, wenn wir einmal das schauen, was wir jetzt im Glauben und in der Hoffnung festhalten dürfen. Und das hat auch David als Gläubiger schon gesehen und hat es geglaubt im Geist. Und so dürfen auch wir diesen Blick auf das Endziel des Herrn haben, auf das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Ja, das ist der Abschlussvers, eine Ermutigung für die Angefochtenen, eine Ermutigung für uns alle als Gläubige. Warten wir auf den Herrn. Dort, wo wir seine Antwort, seine Gebetserhörung, seine Hilfe noch nicht erfahren haben, lasst uns nicht müde werden und resignieren und zurückgehen, sondern harren. Harren heißt geduldig, lang ausdauernd warten. Und wir haben viel zu wenig Geduld. Wir sind viel zu schnell verzagt. Wir machen viel zu schnell dem Herrn Vorwürfe, wenn wir das nicht sehen und erfahren, was wir erbitten, was wir meinen. Wir brauchen es ganz dringend. Und in dem Maß, wie wir lernen zu harren und geduldig zu warten im Glauben, in dem Maß wird auch unser Glaube gereift und stärker. Das ist auch das Ziel Gottes, wenn er manchmal Gebetserhörungen verweigert oder zurückstellt, dass unser Glaube tiefere Wurzeln schlägt, dass wir nicht nur deshalb glauben, weil wir ganz schnell Erfolg und Hilfe sehen, sondern weil er der Herr ist. Das ist ja der letztliche Grund unseres Glaubens. Und dann dürfen wir wissen, wir dürfen stark sein und unser Herz darf Mut fassen in dem Herrn. Wenn wir auf den Herrn harren, dann wissen wir, er wird letztlich unsere Sache zum Guten hinausführen. Er wird auch, wenn wir bei ihm bleiben, unseren Lebensweg zu einem guten Ziel und Ende führen. Und dafür dürfen wir ihm dann schon jetzt und dann in der Ewigkeit Ehre und Dank und Anbetung geben.